Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer, ich wünsche einen guten Tag. Rote Paprika, lose Ware, nur 87 Cent, kündet das Preisschild fettgedruckt an. Ja, tatsächlich, das Kilo. Genau hingucken empfiehlt sich derzeit in manchen Discounter-Filialen. Es handelt sich nämlich um sogenannte Beispielpreise. Ja, möglicherweise ein Testballon. Jedenfalls, warum Sie immer auch das Kleingedruckte am Gemüseregal neben dem Preis lesen sollten, erklären wir gleich. Außerdem stellen wir Ihnen die Trends auf dem weltweiten Strommarkt vor. Wir porträtieren im Rahmen unserer Serie Farbecht Grün oder Greenwashed das Carbon Disclosure Project, das Klimabilanzen von Unternehmen für aufmerksame Investoren zusammenstellt. Länger haltbar und reparierbar. Die EU-Kommission will neue Ökodesign Regeln für Laptops und Co. Und auch wenn Reisen im Augenblick nicht angesagt ist, die Stiftung Warentest hat schon mal probeweise Koffer und Reisetaschen gepackt, das Testergebnis im Verbrauchertipp. Rote Paprika, lose Ware, nur 87 Cent. Vermutlich würden im Supermarkt viele von Ihnen bei einem solchen Angebot auf dem Preisschild sofort und reichlich zugreifen, denn das sieht ja nach einem Sonderangebot an der Gemüsetheke aus. Es sieht aber nur so aus, denn das Hervorgehobene ist nicht der Kilopreis, wie üblich bei loser, also unverpackter Ware. Bei Aldi Nord ist man kreativ, fand unser Kollege Kai Rüßberg heraus. Herr Rüßberg, was ist das für ein Preis, ein Beispielpreis?
Also man guckt dahin, sieht erstmal Paprika rot groß geschrieben, 0,87. Da steht noch nicht mal Cent. Die Zahl 0,87 ist wirklich stark hervorgehoben, deutlich größer als alles andere. Erst wenn man dann genau hinguckt, steht da viel kleiner noch davor, zum Beispiel 250 Gramm. Also das ist ein Preis, der nur für dieses Beispiel steht. Aber dieses zum Beispiel, das kann man sehr leicht überlesen. Es ist also nicht der Kilopreis, ein reines Beispiel. Und 10-mal kleiner steht darunter dann der wirkliche Kilogrammpreis. 3,45 Euro hat das gekostet. Und das ist dann eigentlich erst der Grundpreis, den man braucht, um das mit anderen Preisen vergleichen zu können. Ich habe das auch bei anderen Waren, zum Beispiel bei Auberginen gefunden, auch lose Ware. Hier gilt dann aber der Beispielpreis nicht etwa wieder für 250, sondern dann gilt er für 350 Gramm.
Also geht ziemlich durcheinander. Gibt es denn diesen Beispielpreis jetzt in vielen, in allen Filialen, bei Aldi zum Beispiel oder anderen Discountern? Und um welche Waren geht es da?
Also grundsätzlich geht es erstmal nur um lose Ware, die dann nur nach dem Kilopreis verkauft wird, also nicht fertig abgepackt ist. Das gibt es in Discountern eigentlich im Wesentlichen bei Gemüse und bei Obst. Aldi Nord sagt dazu wörtlich, der Beispielpreis wird ausschließlich bei unserem Ingwer verwendet. Das stimmt aber wohl nicht ganz so, denn ich habe bei Aldi Nord in Filialen diesen Beispielpreis bei mindestens 3 Produkten gefunden, Paprika, Auberginen und Ingwer. Allerdings auch dann nicht in allen Filialen, denn in anderen Filialen waren dann genau die gleichen Waren wieder nach Kilogramm ausgepreist, so wie wir das bislang immer kennen.
Da wären wir bei der Frage, gibt es da denn keine verbindlichen Vorgaben, wie Preise ausgewiesen werden müssen?
Doch, es gibt die Preisangabenverordnung und bei unverpackter loser Ware ist da eine Grundpreisangabe erforderlich. Also da muss der Preis pro Kilo, teilweise auch pro 100 Gramm, deutlich ausgewiesen sein. Aber also das ist in der Regel aber der Kilopreis bei Dingen, die etwas schwerer sind. Daran können sich dann Kunden auch zum Beispiel bei verpackter Ware orientieren und diese dann auch mit loser Ware sehr einfach vergleichen oder auch mit der Konkurrenz, zum Beispiel bei anderen Händlern. Dazu soll das ja auch dienen. Die Größe aber der Schrift für diese Grundpreisangabe, den Kilopreis, die ist nicht vorgeschrieben da drin und auch nicht, was sonst noch so auf dem Schild steht und ob das dann möglicherweise, wie in diesem Fall, würde ich sagen, von dem Kilopreis durchaus ablenkt. Die Verbraucherzentralen hatten gegen diese Grundpreisangabe, dass die so klein teilweise gemacht wird, geklagt, aber kein Recht bekommen. Seitdem gilt dann, solange der Grundpreis irgendwo mit auf dem Preisschild steht, egal wie klein, ist alles legal, aber es ist natürlich nicht unbedingt transparent oder verbraucherfreundlich.
Können Sie sich vorstellen, was diese Aktion soll?
Also Brancheninsider, mit denen ich gesprochen habe, vermuten, dass Aldi da einfach mal so eine Art Testballon mit diesem Beispielpreis startet und mal gucken will, ob sich Kunden beschweren. Bei der Verbraucherzentrale NRW und auch bei anderen Konkurrenten aus dem Discount-Bereich habe ich nachgefragt. Für alle war das Thema komplett neu. Die Discounter, mit denen ich geredet habe, die sagen mir, Sowas machen wir nicht. Bei uns wird der Grundpreis angezeigt. Also gab es keine Tendenzen, dem direkt zu folgen. Aldi weist allerdings ausdrücklich darauf hin, es gebe noch keine Verbraucherreklamationen. Aus meiner Sicht ist das natürlich schon eine sehr verwirrende Preisinformation, weil der Grundpreis, der ist deutlich zu klein gedruckt und der Beispielpreis, der lenkt dann doch deutlich ab. Der Preisvergleich wird wirklich deutlich erschwert dadurch.
Kai Rüsberg über verwirrende Preiskennzeichnungen am Gemüseregal von Aldi. Dankeschön. Im Ruhrgebiet ist gestern per Knopfdruck ein Kapitel Steinkohlegeschichte zu Ende gegangen. Dort wurde in Lünen das ehemalige Steyr-Kraftwerk gesprengt. Bis zur Stilllegung 2018 das älteste Kraftwerk des Energieunternehmens, das früher unter anderem Bahnstrom produzierte. Der kommt übrigens zu großen Teilen weiterhin aus der Steinkohle, nämlich aus Datteln. Und alle Beteiligten beschwichtigen die Kritiker, das neue Kraftwerk, betrieben mit Importkohle, arbeite doch viel effizienter. Grundsätzlich gilt jedoch, der Einsatz von Kohlestrom ist in den Industriestaaten auf dem Rückzug. Mischa Erhardt fasst zusammen, wie sich der Weltstrommarkt derzeit entwickelt.
Auf den ersten Blick sieht die nun erhobene Analyse des globalen Strommarktes gut aus. Denn der unabhängige Non-Profit Think Tank Amber stellt für 2020 einen Rekordrückgang von Kohleenergie fest. Dagegen wächst der Anteil an Wind- und Solarenergie deutlich. Die Schnelligkeit des Wachstums ist sehr ermutigend, verglichen mit dem Zeitpunkt, als das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet wurde. Europa geht voran, doch auch die meisten anderen Länder haben die Transformation gestartet. Also, wo Sie hinschauen in der Welt, die meisten Länder haben diese Reise angetreten. Sagt Studienleiter Dave Jones von Ember. Allerdings liege das gute Abschneiden erneuerbarer Energien der Studie zufolge vor allem am gesunkenen Strombedarf aufgrund der Pandemie. So ist die weltweite Energienachfrage im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken um 0,1%. Nur um 0,1% gesunken, könnte man sagen, angesichts des scharfen Lockdowns in vielen Ländern der Welt.
Ja, der Stromverbrauch steigt weiter, weil wirtschaftliche Entwicklung in weiten Teilen der Welt höheren Strombedarf bedingt. Und das Problem ist, dass wir mit den Erneuerbaren nicht hinterherkommen. Wir bauen zwar deutlich mehr Erneuerbare jedes Jahr, auch global gesehen, aber sie decken gerade nicht den wachsenden Stromverbrauch, ein bisschen drunter. Und so steigen die Emissionen leider kontinuierlich leicht an.
Warnt der Direktor der Agora Energiewende Patrick Greichen, dessen Denkfabrik gemeinsam mit Ember bereits den europäischen Energiemarkt genauer unter die Lupe genommen hat.
Ja, wir sind im Grunde global überall ähnlich unterwegs. Die Erneuerbaren werden zugebaut, aber man müsste sie mit einer dreifachen Geschwindigkeit zubauen. In Europa war der Effekt, weil der Stromverbrauch insgesamt gesunken ist, dass dann die Kohle massiv verdrängt wurde. Das heißt, in Europa sehen wir, dass die Erneuerbaren jetzt die Kohle verdrängen, global gesehen leider noch nicht.
Europa befindet sich im Vergleich zu anderen Regionen weltweit also auf gutem Kurs. Hier lag der Anteil an erneuerbaren Energien im vergangenen Jahr zum ersten Mal über dem Anteil der Energiegewinnung aus fossilen Energieträgern. Allerdings reiche auch das nicht aus, um die Pariser Klimaziele zu erreichen, meint Professorin Claudia Kempfert, Fachfrau für Klimapolitik und Energiewirtschaft am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
Ja, in Europa müsste man in der Tat den Ausbau der erneuerbaren Energien deutlich verschnellern. Also dass das Ausbautempo mindestens verdoppelt wird, was wir derzeit haben, in allen europäischen Ländern wäre wichtig. Und da wäre es jetzt wichtig, dass auch Deutschland vorangeht und zeigt, es geht. Wir können auch eine Energieversorgung aufrechterhalten mit immer mehr erneuerbaren Energien und damit auch ein Vorbild sein für andere Länder.
Die Internationale Energieagentur geht davon aus, dass weltweit die Kohlestromemissionen jedes Jahr um 14% fallen müssten, um das Ziel von Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen. Dabei ist eines der Probleme, dass beispielsweise die schnell wachsende Wirtschaft Chinas mehr und mehr Energie verbraucht. Aufgrund des wachsenden Energiebedarfs war China das einzige der G20-Länder, in dem die Verstromung aus Kohle deutlich angestiegen ist im vergangenen Jahr. So ist China mit seiner rasant wachsenden Wirtschaft mittlerweile verantwortlich für mehr als 50% der globalen Emissionen durch Kohleverbrennung.
Mischa Erhardt berichtete. Und Japan erwägt jetzt offenbar nach internationaler Kritik und Regierungswechsel in den USA, seine Exporthilfen für Kohlekraftwerke zu stoppen. Große Pensionsfonds legen ihr Geld mittlerweile nicht mehr nur nach rein monetären Ertragskriterien an. Sie nehmen auch Umweltrisiken in den Blick. Erhoben werden diese Daten unter anderem über das Carbon Disclosure Project, CDP. Die Teilnahme der Unternehmen an den Befragungen ist freiwillig. Hinter dem englischen Namen verbirgt sich eine in London gegründete internationale Non-Profit-Organisation. Und im Rahmen unserer Serie Farbecht Grün oder Greenwashed hat Brigitte Scholtes nachgefragt, was es wohl bringt, wenn ohnehin nur die mitmachen, die nichts zu verbergen haben.
Gut 20 Jahre alt ist das Carbon Disclosure Project inzwischen. Das Ziel der unabhängigen, nicht kommerziellen Organisation: Unternehmen und Kommunen sollen ihre Daten zum CO2-Ausstoß der Öffentlichkeit zugänglich machen, als auch Daten über die Auswirkungen der Unternehmen auf Wasser und Wald, der für die Biodiversität eine wichtige Rolle spielt.
Ultimately, what gets measured gets managed.
Was gemessen wird, wird letztlich auch gemanagt. So beschrieb Mitgründer Paul Simpson zum 20-jährigen Bestehen die Idee hinter CDP, wie die Londoner Organisation inzwischen nur noch genannt wird. Heute unterstützen sie knapp 600 Investoren und mehr als 10.000 Unternehmen, Kommunen und Staaten. Die Arbeit der Organisation sei immer wichtiger geworden, sagt Henrik Ponsen von der genossenschaftlichen Fondsgesellschaft Union Investment. Er leitet dort den Bereich ESG, also Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung.
Zu den Zeiten, als CO2 noch kostenlos in die Atmosphäre emittiert werden konnte, waren natürlich auch die Auswirkungen dieser Emissionen auf den Kapitalmarkt gering bis nicht da. Jetzt aber, wo die Kosten einer Tonne CO2 bei 25 Euro liegen und wir zukünftige Preispunkte jenseits der 200 Euro pro Tonne erwarten dürfen, ist es natürlich ganz wesentlich, wie man hier als Unternehmen aufgestellt ist. Wenn man hier nachweisen kann, besser als Wettbewerber aufgestellt zu sein, dann gibt das Vorteile auf der Kostenseite und geringere Kosten heißen bei gleichen oder sogar höheren Umsätzen höhere Gewinne.
Das honoriere der Kapitalmarkt natürlich. Es sei sehr wichtig, dass diese Daten systematisch erfasst würden, meint Ingo Speich, Leiter des Bereichs Nachhaltigkeit und gute Unternehmensführung beim Sparkassenfondshaus DK Investment. Doch die Datenerfassung allein genüge den Investoren nicht.
Es muss immer noch eine Interpretation dieser Daten erfolgen. Man kann jedoch sagen, dass die meisten Daten, die erhoben werden, auch eine Signifikanz und damit Werthaltigkeit haben.
Die Investoren verlassen sich inzwischen aber nicht nur auf CDP, sagt Berenike Wiener. Sie ist bei der Evangelischen Bank verantwortlich für die Nachhaltigkeitsstrategie.
Die Frage, wie das implementiert wird in den Investmentprozess oder in Entscheidungsprozesse, das, glaube ich, muss jedes Haus für sich selber stellen.
So beschäftigt etwa Union Investment inzwischen ein Team von 16 Nachhaltigkeitsanalysten. Die genossenschaftliche Fondsgesellschaft führt zudem direkte Gespräche mit den Unternehmen, auch unter diesem Aspekt. Und da könne man einiges bewegen. Henrik Ponsen verweist etwa auf ein irisches Flugunternehmen, das lange seine CO2-Emissionen nicht veröffentlicht habe.
Nach vielen, vielen Diskussionen, die wir hier geführt haben und vielen Briefen, die geschrieben wurden, stand dann letztes Jahr doch zum ersten Mal dann die Bereitschaft, sich an diesem Projekt zu beteiligen. Und das begrüßen wir natürlich sehr.
Die Nennung der Klimadaten allein genüge den Investoren inzwischen nicht mehr, sagt Ingo Speich von DK Investment. Das Management müsse auch seine mittelfristige Strategie deutlich machen und nicht nur langfristige Ziele benennen.
Leider sind eben die Vertragslaufzeiten des Managements kürzer als diese Ziele, sodass es sich manche Unternehmen recht einfach machen und die Ziele möglichst weit in die Zukunft schieben und die Manager dann eh nicht mehr da sind. Wir fordern von den Unternehmen auch klare Meilensteine, auch im kurzfristigen und mittelfristigen Bereich. Wo steht denn das Unternehmen in 2, in 5, in 10 Jahren, um auch nachzuverfolgen, damit dieses Ziel erreichbar erscheint?
Im Rückblick aber, so meint Berenike Wiener von der Evangelischen Bank, sei das Carbon Disclosure Project einer der Pioniere bei der Erfassung von Nachhaltigkeitsrisiken gewesen.
Die Welle kommt jetzt ja ins Rollen. Deshalb lieber pragmatisch gucken, dass man jetzt mit dieser Welle eben auch schaut, dass man die Prozesse in den jeweiligen Häusern angeht.
Brigitte Scholtes. Und die Serie zum Greenwashing finden Sie auch auf unserer Webseite www.deutschlandfunk.de/umwelt zum Nachhören. Ja, es gibt sie. Menschen, die immer das neueste und tollste iPhone oder Tablet haben möchten, die Stunden vor dem Verkaufsstart vor dem Apple Store kampieren. Viele Verbraucher wechseln ihr Smartphone eher notgedrungen, weil der Akku nicht mehr mitmacht oder das Display gebrochen ist, ein Tausch viel zu teuer ist oder es gar keine Ersatzteile mehr gibt. Die EU-Kommission möchte das jetzt ändern und die Lebenszeit von Smartphones und Tablets und Co. deutlich verlängern. Das läuft auf schärfere Ökodesign-Regeln für die Hersteller hinaus. Stefan Römermann fasst die Vorschläge, die derzeit auf dem Tisch liegen, zusammen.
Im Schnitt werden Smartphones und Tablet-Computer bisher gerade einmal 2 bis 4 Jahre lang benutzt, erzählt Ingenieur Carsten Schischke, Nachhaltigkeitsexperte beim Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM in Berlin. Dabei stecken in den Geräten wertvolle Rohstoffe, die sich beim Recycling bisher zum großen Teil nicht sinnvoll zurückgewinnen lassen.
Das heißt, auch wenn man es in ein nach derzeitigem Stand optimales Recycling gibt, ist es leider so, dass man sehr viel an Wert vernichtet. Und das betrifft nun einige, was man so als kritische Rohstoffe bezeichnet. Da kann man die ganze Reihe durchgehen, von Tantal über das, was man als seltene Erden bezeichnet. Tatsächlich ist eigentlich das halbe Periodensystem in einem Smartphone oder Tablet enthalten.
Dazu kommt der enorme Energieverbrauch für die Herstellung der Geräte. Im Auftrag der EU-Kommission hat das Team um Carsten Schischke deshalb Vorschläge erarbeitet, wie Smartphones und Tablets deutlich länger als bisher benutzt werden können. Vor allem soll die Reparierbarkeit der Geräte verbessert werden.
Die wichtigste Maßnahme tatsächlich ist, überhaupt Ersatzteile zur Verfügung zu haben, sodass die Geräte repariert werden können.
Hersteller oder Importeure sollen dafür verpflichtet werden, für mehrere Jahre nach dem Verkauf Ersatzteile zu liefern.
Wir sprechen da zurzeit so von einer Ersatzteilverfügbarkeit über 5 bis 6 bis hin zu 7 Jahre, je nachdem, auf welches Produktsegment man dort schaut. Das sind ja Regeln, die kürzlich auch schon für Haushaltsgeräte, Waschmaschinen dergleichen, aber auch für Fernseher auch schon eingeführt wurden.
Gerechnet werden soll dabei ab dem Zeitpunkt, an dem die letzten Geräte des jeweiligen Typs in Europa in den Handel gebracht werden. Wichtig dabei, die Ersatzteile sollen auch für freie Werkstätten verfügbar sein. Bisher liefert beispielsweise Apple Ersatzteile nur an zertifizierte Partnerwerkstätten aus, bei denen die Reparatur meist deutlich teurer ist. Vorgeschrieben werden sollte außerdem, dass die Geräte schon von Anfang an reparaturfreundlich geplant und gebaut werden. So sollten in der Regel auch geübte Laien mit einfachem Werkzeug einen defekten Akku auswechseln können und freie Werkstätten problemlos ein defektes Display austauschen können. Zusätzlich könnte die EU zukünftig strenge Regeln für die Haltbarkeit von Smartphones festlegen. In der Studie schlagen die Forscher vom IZM vor, dass die Geräte Stürze auf den Boden überstehen müssen und die Elektronik vor eindringendem Staub und Wasser geschützt sein muss.
Dummerweise schließen sich teilweise diese Ziele etwas aus, manchmal. Also ein Gerät zu entwickeln, was besonders haltbar ist, was besonders wasser- und staubdicht ist und gleichzeitig auch noch sehr reparierbar ist, ist halt schwierig darzustellen.
Hier wird es deshalb in der Praxis wohl auch Kompromisse geben. Ziemlich klar sollten dagegen die Regeln für die Updates der Gerätesoftware aussehen. Mindestens 3 Jahre lang sollten die Hersteller das Betriebssystem von Smartphones und Tablet-Computern auf die jeweils neueste Version aktualisieren. Und auch danach sollte sich das Gerät noch eine ganze Weile sicher benutzen lassen, so der Vorschlag von Carsten Schischke und seinem Team.
Sicherheitsupdates sollen dann insgesamt 5 Jahre zur Verfügung gestellt werden. Und der Zeitraum beginnt auch immer zu zählen, nachdem das letzte Gerät eines bestimmten Modells auf den Markt gebracht wurde.
Die Studie ist allerdings nur der erste Schritt hin zu neuen EU-Regeln. In den nächsten Wochen will die Kommission die Pläne mit Verbraucherorganisationen und Industrievertretern diskutieren. Im Mai startet außerdem die bei EU-Gesetzgebungsverfahren vorgesehene öffentliche Konsultation, erklärt Reinhard Hönighaus, Sprecher der EU-Kommission in Deutschland.
Da können dann alle Bürgerinnen und Bürger sich mehrere Wochen beteiligen. Da können also Sie uns sagen, auch die Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt hier zuhören, wo Sie die Probleme sehen, was Sie sich wünschen von den Geräten, insbesondere zur Lebensdauer der Geräte, Akkus, Reparierbarkeit.
Wenn alles klappt, sollen die neuen EU-Regeln für Smartphones und Tablet-Computer dann nächstes Jahr im Mai verabschiedet werden und als eine Verordnung im Rahmen der Ökodesign-Richtlinie in Kraft treten. Zusätzlich könnte es außerdem ein einheitliches EU-Umweltlabel geben, wie bisher schon beispielsweise bei Waschmaschinen oder Staubsaugern, so Kommissionssprecher Hönighaus.
Dass man auch beim Kauf auf einem Etikett sehen kann, wie ist das Gerät einzuschätzen beim Energieverbrauch, auch zur Langlebigkeit. Auf einen schnellen Blick kann man dann sehen, ist das ein gutes, modernes, zeitgemäßes Produkt oder eben nicht.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Allein das Wort Koffer löst derzeit Sehnsucht nach Reisen aus. Die Stiftung Warentest hat Koffer und Reisetaschen schon mal gepackt, allerdings nur zu Untersuchungszwecken. Dieter Nürnberger mit dem Verbrauchertipp.
Ohne Rollen kommt derzeit wohl kaum noch ein Koffer oder eine Reisetasche daher. So auch bei der Stiftung Warentest. Hartschalen- und Weichschalenkoffer wurden untersucht, ebenso Reisetaschen, mal mit 4 oder auch nur mit 2 Rollen. Neben der Handhabung war die Haltbarkeit ein entscheidendes Kriterium. Denn sie müssen beim Transport so einiges aushalten. Je robuster, desto besser, sagt Warentester Roman Schuckis. Weshalb Tasche oder Koffer voll bepackt auch einen Falltest überstehen mussten.
Der wird aus 1 Meter Höhe fallen gelassen auf alle 8 Ecken und auf die Rollen. Das hat den Hartschalenkoffern im Test ganz schön zugesetzt. Entweder das Gehäuse ist gebrochen, die Rollen sind stark eingedrückt. Der Falltest ist bei den Reisetaschen besser gelaufen. Die Reisetaschen haben größere Rollen und fallen anders. Tatsächlich ist es so, dass alle mindestens gut abgeschlossen haben, sogar einige sehr gut.
Hartschale klingt robust, doch sind in Situationen wie beispielsweise einem Sturz aus einem Gepäckwagen am Flughafen Außenhüllen aus eher weichem Kunststoff doch meist besser. Untersucht wurden große Koffer und Taschen, sie wurden mit 32 Kilogramm Gepäck befüllt. Neben den Teleskopgriffen gehören die Rollen zu den am meisten beanspruchten Komponenten. Die Rollen sind bei Reisetaschen etwas größer.
Auf Kopfsteinpflaster zum Beispiel spielen ihre Stärken voll aus, sind aber 2 Rollen, sodass man immer die Reisetasche hinter sich herziehen muss. Und das geht auf Dauer auf Arme und Gelenke. Wohingegen bei den Koffern es 4 Rollen sind und das ist natürlich auf glatten Untergründen ein Vorteil. Da kann man die bequem vor sich herschieben.
Gut zu wissen, inzwischen bieten viele Hersteller auch Ersatzteile an. Eine Rolle kostet je nach Modell zwischen rund 3 und immerhin 37 Euro. Gibt es einen Reparaturservice, können Koffer und Taschen dorthin geschickt werden. Kleinere Sachen kann man auch selbst austauschen. In der Untersuchung gab es aber auch einige Abwertungen aufgrund von Schadstoffen. Gefunden wurden beispielsweise Weichmacher, die Krebs erzeugen können. Direkter Hautkontakt sollte also vermieden werden, sagt Roman Schuckis.
Das kann daran liegen, dass sie dem Griff zugesetzt werden, um ihn eben geschmeidiger zu machen. Man kann den abwickeln, den Griff. Man sollte auf jeden Fall den Anbieter fragen, ob er den Griff tauscht. Stratic hat im Test da auch ganz entgegenkommend reagiert. Da kann man den Griff direkt austauschen.
Trotz enormer Preisunterschiede war die Verarbeitung, das betrifft vor allem die Haltbarkeit von Reißverschlüssen und Nähten, bei allen Modellen durchgängig sehr gut. Rund die Hälfte des Testfelds hatte aber beim simulierten Regentest Probleme mit eindringender Nässe. Am Ende gab es für 7 Produkte eine gute Gesamtbewertung. Warentester Roman Schuckis.
Die beste Hartschale kommt von Rimowa. Die ist allerdings mit 880 Euro auch der teuerste Koffer im Test. Die beste Weichschale und Gesamtsieger im Feld ist ein Samsonite, der X-Blade, für knapp 300 Euro. Und erfreulicherweise gibt es auch einen Preis-Leistungssieger, den besten guten. Gibt es von Travelite und der kostet 120 Euro.
Auch das ein Weichschalenkoffer. Und bei den Rollreisetaschen, die robuster sind als vielleicht erwartet, gab es von VD, The North Face und Jack Wolfskin ebenfalls gute Produkte.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Ein Hinweis, Vogelschützer empfehlen statt Osterspaziergang den Liegestuhl wegen brütender Vögel. Das Neueste aus dem verstopften Suezkanal ab 12.10 Uhr. Tschüss, sagt Jule Reimer.